Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Seine Trainerlaufbahn begann beim VfB Stuttgart und führte unter anderem über die TSG Hoffenheim, über Frankreich, Österreich und den FC Sion zu seinem aktuellen Club in der Ostschweiz. Herzlich willkommen an den Cheftrainer des FC St. Gallen. Hallo und grüezi, lieber Peter Zeidler.
Hallo, grüezi.
Ja, was war denn eigentlich schwerer für dich, Französisch zu sprechen oder jetzt Schweizerdeutsch?
Ja, der große Unterschied ist, dass ich, glaube ich, Französisch sprechen kann, aber aktiv nicht Schweizerdeutsch sprechen kann. Aber ich traue mir zu, dass ich alles verstehe, bis vielleicht manchmal das Schweizerdeutsch aus dem Raum Bern.
Das ist schwierig, aber welche Begriffe sind dir denn so als erstes in den Sinn gekommen oder die du gehört hast, die du am lustigsten, am schönsten fandest? Welche Schweizer Begriffe?
Ja, danke vielmal, hört man dann sehr, sehr oft am Tag. Also nicht nur ein einfaches Danke, wie wir aus Deutschland gewohnt sind, sondern danke vielmal und dann noch richtig ganz lang die Vokale. Oder wenn man jemanden trifft irgendwo beim Joggen oder so, sagt man nicht einfach Grüezi, wenn man zwei, drei andere trifft, sondern Grüezi miteinander. Aber aus diesen zwei Dingen kommen schon auch ein paar Sachen zum Volkscharakter raus, dass sie sicher offener sind, sympathischer, immer netter sind und alle. Das waren so die ersten zwei. Grüezi miteinander. Und danke vielmal, ja. Ich komme nicht Russ, heißt, ich verstehe es nicht.
Ja, und tusig Dank war auch eins der ersten Begriffe, die ich gelernt habe. Ne? Tausend Dank, also das bedankt sich immer sehr, sehr förmlich und sehr, sehr höflich. Was würdest du sagen, was wissen wir über die Schweizer eigentlich eher nicht, wenn wir jetzt nicht gerade selbst in der Schweiz wohnen?
Ja, ich glaube schon, was ich angedeutet habe gerade eben, dass man denkt, die sind so introvertiert, so zurückhaltend und eher nur sich bei sich und nur für sich. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe es ja sehr, sehr offen erlebt, vor allem als sehr freundlich, natürlich zu Beginn gastfreundlich, aber dann sehr, sehr freundlich und sympathisch. Also da fühlt man sich wirklich ja gleich sehr wohl. Das kann ich von mir und meinen nächsten Mitmenschen so behaupten. Ja.
Und wo muss man sich, wenn man im Ausland arbeitet, wo muss man sich da als Deutscher umstellen? Du hast in Frankreich, in Österreich, in der Schweiz jetzt gearbeitet und arbeitest hier. Was ist so die größte Umstellung, die man als Fremder im Ausland machen sollte?
Ja, ich weiß nicht, ob man das Umstellung nennen kann, aber ich denke, dass man zuerst mal schaut, was haben die für Besonderheiten. Nicht jetzt sagt er, ich mache so wie bei mir, sondern ich glaube, Ralf Rangnick hat immer gesagt, ich habe ja lange, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, when you are in Rome, do as the Romans do. Ja, also, dass man sich schon da ja in gewisser Weise auch anpasst, ohne sein eigenes Leben da irgendwie total umzustellen. Aber ja, gewisserweise anpassen, umstellen würde ich es jetzt nicht nennen, aber es gibt schon verschiedene Mentalitäten und Werte, ob jetzt in Österreich oder in der Schweiz oder ich war ja lange in Frankreich. Ja. Das ist aber, ich finde es als bereichernd, ja, und da habe ich das nicht als was Krampfhaftes gesehen. Ja. Krampfhafte Verhaltensänderungen musste ich nirgends machen.
Eine Bereicherung, sagst du? Warum? Was macht dich vielleicht auch als Mensch besser, wenn man im Ausland arbeitet?
Ja, als Mensch ist ein großes Wort, aber es erweitert auf jeden Fall den Horizont. Ich weiß nicht, ob es gleich den Mensch an sich besser macht. Es wäre noch ein großer Schritt, aber es erweitert den Horizont und es stärkt die Persönlichkeit. Man geht einfach noch mal anders durch die Welt und ja, weiß einfach mehr und hat auch mehr Verständnis für die anderen. Auch jetzt, man ist überall Ausländer. Jeder ist irgendwo überall Ausländer auf der Welt, auch diese, ich weiß nicht, ob das Toleranz ist, aber einfach das Verständnis für andere Mentalitäten. In Frankreich wird man sicher lockerer, ja, wenn der Busfahrer halt auf dem Weg zum Stadion nicht pünktlich da ist, sondern überhaupt kein Problem ist, wenn man halt jetzt eine Viertelstunde noch im Stau irgendwo steht. Das ist halt so. Ja, da wird man dann schon cooler. Und, nur ein konkretes Beispiel. Aber wie gesagt, alles sehr bereichernd, Fußball direkt oder dann über den Fußball hinaus. Ja.
Und was hat man dir im Ausland gesagt? Was sei typisch deutsch an dir?
Ich weiß nicht, an mir, ich weiß nicht, ob sie mich als typisch Deutschen gesehen haben, aber diese Klischee-Vorstellungen, die bestehen weiterhin. Der Deutsche ist immer streng, gerade, achtet enorm auf Disziplin, ist pünktlich und so wird man da schon gesehen. Und was wir als Deutsche auch wissen müssten, also vor allem in Frankreich hat sich das so entwickelt, dass sie einen großen Respekt und fast schon Zuneigung haben für die Deutschen. Die bewundern uns, ja. Also bei den Schweizern und Österreichern ist ein bisschen anders, ja. Wenn da die deutsche Nationalmannschaft spielt, glauben die, oder die wollen eher, dass sie verlieren, glaube ich jetzt, wenn man so Fußball wieder projiziert. Aber ja, der Deutsche wird schon so gesehen, aber ich habe da viel Respekt und auch Zuneigung gesehen für uns, wobei man immer aufpassen muss, dass man natürlich nicht in Klischees abdriftet.
Hat dir diese Tatsache, die du gerade angesprochen hast, also auch schon mal einen Trainerjob gebracht?
Wie meinst du das, Stefan, genau?
Ja, dass man eben als Ausländer, gerade vielleicht von den Franzosen, so ein bisschen anders gesehen wird, dass man mit Eigenschaften verbunden, in Verbindung gebracht wird, die förderlich sind, damit man jetzt vielleicht einen Trainerjob im Ausland bekommt.
Ja, das hat mir geholfen. Das ist eine gute Frage, vor allem bei meinem ersten Job 2011, 2012 in Tours. Das war die zweite Liga in Frankreich. Da haben die schon so einen gesucht, wo sie gedacht haben, hey, der verkörpert es. Ich denke, ich habe es teilweise auch verkörpert, weil natürlich man lernt es bei uns, diese Pünktlichkeit, Disziplin, und dass man halt auch schon viel arbeiten kann. Das hat das sicher, war nicht abträglich dazu. Aber ich denke, ich würde mich da jetzt lösen, dass man jetzt alles jetzt, das ist der Deutsche, das ist der Franzose, das hat sich schon alles internationalisiert. Gott sei Dank. Und wie vorher schon gesagt, das ist, wenn man da eine Mischung findet, dann ist immer sehr bereichernd und sicher das Beste. Ja. Aber noch, was mir jetzt wirklich noch einfällt, ist klar diese Pünktlichkeit. Ja, die verschiedenen Zugänge zur Pünktlichkeit habe ich in den drei verschiedenen Ländern schon gesehen. Also in der Schweiz passiert das nicht, dass ein Schweizer zu spät kommt. Da muss dann schon die Autobahn gesperrt sein. Das passiert wirklich nicht. Die sind eher immer alle 5 Minuten zu früh dran. Und in Frankreich ist es wirklich so, auch bei Profifußballmannschaften, dass das schon, für uns Deutsche ist das nicht so nachvollziehbar, dass jeder dann immer genau kommen will. Und wenn man genau auf die Sekunde kommen will, kommen halt dann jeden Tag 4, 5 zu spät. Aber ich habe es dann auf meinen Stationen schon irgendwann mal hingebracht, weil ich es auch wichtig finde, auch für die Disziplin der Mannschaft, dass dann alle pünktlich waren. Und da bin ich auch stolz drauf.
Oder hast dann Plan B ausgepackt und hast gesagt, wir treffen uns eine halbe Stunde vorher, bevor du den eigentlich Treffpunkt machen wolltest.
Die Franzosen haben dann ein Spiel draus gemacht. Das war der Coolste, der morgens mit seinem Auto dann auf den Parkplatz reindüst und dann 10 Sekunden vor Treffpunkt 8.30 Uhr da war. Das war der Coolste. Und weil halt immer jeder da der Coolste sein wollte, kam dann ein paar zu spät. Aber in der Schweiz wird das nicht passieren. Unglaublich, ja, das ist wirklich kein Klischee in der Schweiz, Pünktlichkeit. Ja, ob das mit den Schweizer Uhren zu tun hat oder so, schon was. Aber ich finde eigentlich sehr gut, dass man sich darauf verlassen kann. Wenn man mit jemandem ausmacht, wir treffen uns um 10, dann ist es um 10.
So wie früher, als man keine Handys hatte und nicht 10 Minuten vorher absagen konnte. Ja, so muss das sein. Seit 2018 ist deine Heimat der FC St. Gallen und die Ostschweiz. Wie bist du da angekommen? Was war so am Anfang so vielleicht auch die größte Herausforderung?
Ja, es war dann schon ein Umbruch, der da eingeleitet wurde von Alain Sutter, der ist der Sportdirektor hier und auch vom Präsidenten, dem ganzen Verwaltungsrat. Und Umbruch im Sinne, dass wir dann schon viele ältere Spieler hatten und dass klar war, dass man mit denen nicht mehr verlängert. Von daher war das am Anfang schon, die waren zwar gute Spieler, aber war am Anfang noch nicht ganz so klar, was wir wollen, weil wir wollen schon, es bietet sich auch an in der Schweiz und mit der Struktur unseres Clubs, wir wollten schon dann eine richtig junge Mannschaft haben, verstärkt durch 2, 3, 4 Routiniers. Und das war am Anfang noch nicht möglich, weil die Altersstruktur halt total anders war. Da waren, 3/4, 28, 29, 30 und nur ganz wenige Junge. Das war die große Herausforderung. Und ansonsten haben viele Dinge, wie ich mir das vorgestellt habe, was man für Ideen hat als Trainer, die ganze Herangehensweise an Fußball, das hat eigentlich von Anfang an geklappt, ohne dass dann gleich jetzt, dass man alles gewinnt. Das geht nicht.
Ihr habt nach diesem Umbruch, habt ihr es trotzdem geschafft, innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit, nämlich 2020, es schon geschafft, mit einer sehr jungen Mannschaft, mit einem Altersdurchschnitt von unter 22 Jahren, Vizemeister zu werden. Gib doch mal einen Tipp jedem Amateurtrainer, der vielleicht auch so einen krassen Umbruch vollziehen muss in seiner Mannschaft, viele Alte abgeben oder die hören auf oder aus anderen Gründen, aus beruflichen oder privaten, eben nicht mehr zur Verfügung stehen. Und dann muss ich aus so einer komplett jungen Mannschaft eine neue Truppe machen? Was ist die, ja, wie war deine Herangehensweise und was sind die größten Schwierigkeiten, die man hat bei so einem Umbruch mit fast nur jungen Spielern?
Ja, ich glaube, manchmal sind es auch Dinge, die man gar nicht planen kann, die einfach so entstehen, was vor allem diesen Teamgeist angeht. So, wie passen die Jungs zusammen? Wie kommt man zu dieser verschworenen Gemeinschaft? Da darf man nicht glauben, dass man als Trainer da alles genau planen kann und dass es immer genau in diese gewünschte Richtung geht. Aber wenn ich es angesprochen habe, diesen Teamgeist, das ist sicher eine wichtige Säule. Und die andere Säule ist natürlich die taktische Ausrichtung, wie ist unsere Art und Weise vom Fußball, was sind unsere Prinzipien, was ist wichtig in den verschiedenen Phasen des Spiels. Ich würde es mal jetzt als Taktik oder Prinzipien bezeichnen. Und wenn diese Wechselbeziehung zwischen Mentalität und dann der stimmigen Taktik da ist, sprich in der verschworenen Gemeinschaft spielt man taktisch noch besser. Ja, und eine richtig funktionierende Taktik fordert dann auch wieder den Teamgeist. Und wenn man das hinkriegt, und das haben wir halt da hinbekommen, dann läuft es. Das ist auf jedem Niveau, glaube ich, so. Das sind die zwei wichtigsten Pfeiler mit dieser oder Säulen, mit dieser Wechselbeziehung. Es war toll, das zu erfahren in dieser Saison, wo man dann ja wirklich bis ganz kurz vor Schluss sogar noch vom Meistertitel geträumt haben und dann halt hinter IBM oder Zweiter wurden. Aber das sind die zwei wichtigsten Säulen. Das mag ich jede Woche mehr. Ich glaube, das gilt auch auf jedem Niveau. Und wir dürfen aber auch nicht glauben, dass man da alles so planen kann. Das sind so Prozesse, die man vielleicht auch initiieren kann, die man unterstützen kann. Wie kriegt man da so eine verschworene Gemeinschaft, aber immer wieder zurückführen auf den Fußball. Nicht jetzt nur, jetzt machen wir einen Bowlingabend und jetzt gehen wir dahin und übernachten wir nachts im Zelt irgendwo. Das kann auch mal helfen, aber es geht immer um den Fußball und so kann man das auch dann entwickeln, diesen Teamgeist. Und das ist das Spannende an unserem Job. Egal auf welchem Niveau man um die Weltmeisterschaft spielt. Die Franzosen haben es gezeigt, auch die Deutschen 2014. Auch da gelten die gleichen Gesetzmäßigkeiten wie beim Kreispokal am Bodensee.
Das wäre nämlich natürlich die logische Anschlussfrage jetzt gewesen. Wie viel außerhalb des Platzes musst du dann mit deinen Spielern machen, damit das eben auch nicht zu viel wird, dass das noch so eine schöne Balance hat zwischen Arbeit auf dem Platz und da als Mannschaft sich zusammenschweißen und eben aber auch mal der Bowlingabend, vielleicht auch sogar mal ohne den Trainer?
Ja, du gibst mir eine gute Vorlage. Was muss man außerhalb des Platzes machen als Trainer? Ich glaube, die Spieler müssen das außerhalb des Platzes machen. Meine Erfahrung ist so, dass je mehr die Spieler außerhalb des Platzes was miteinander machen, ja, also nicht erzwungen, sondern keine Ahnung, mittlerweile trifft man sich da und schaut gemeinsam Champions League oder macht sonst irgendwas. Es muss ja nicht unbedingt immer eine Literaturlesung sein oder ein gemeinsamer Kinobesuch oder eine Wanderung hier bei uns in die Berge. Aber wenn die Spieler viel außerhalb machen und das auch wirklich mit Überzeugung und gerne machen, dann hat man als Trainer natürlich einen Vorteil, um mit diesen Jungs dann was zu entwickeln, taktisch auf dem Platz und dann diese Einheit herzustellen, um dann was zu machen. Ich hatte kürzlich eine Fortbildung jetzt, wo auch Hansi Flick zugegen war, hier mit allen Schweizern UEFA Pro Lizenztrainer. Und Hansi, den ich natürlich sehr schätze und er hat tolle Sachen gemacht die letzten Jahre, hat wirklich von Freundschaft gesprochen. Freundschaft zwischen den Spielern und wohlgemerkt, wir reden über den Profibereich. Ja, und auch da und im Amateurbereich genauso. Wenn sowas entsteht, dann gehen auch Dinge auf den Platz. Oder die können einfacher gehen.
Aber wie kriege ich das hin? Außer, dass ich halt entsprechende Charaktere vielleicht auswähle, bei denen ich aber natürlich dann auch als Trainer dann doch auch mal falsch liegen kann. Wie schaffe ich das?
Eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass die Spieler merken, dass der Trainer da Wert drauf legt. Ja, dass man dann irgendwie ab und zu sagt, hey, ich finde es toll oder sie auch in dem Bereich nicht nur positiv verstärkt, wenn er sofort umschaltet nach Ballverlust, sondern auch positiv die Jungs verstärkt, wenn sie sowas machen, wenn man spürt, oh ja, da ist eine Beziehung da zwischen diesen zwei, da ist eine Beziehung da in dieser Sechsergruppe, die Beziehung zwischen den zwei Anführern in der Mannschaft stimmt, dass man sie da positiv verstärkt. Das kann der Trainer, glaube ich, dann unterstützend machen. Und wie vieles in unserem Job geht es natürlich über Gespräche mit Einzelnen, da kriegt man das vielleicht manchmal noch besser rüber. Oder auch natürlich Gespräche mit Gruppen, mit den 3, 4 Chefspielern in der Mannschaft oder mal nur mit Mittelfeldspielern. Oder ich habe es damals in dieser 2020 hat man natürlich diese Demirovic, Babic, Gimeno, diese Stürmer, dass man mal Stürmer zusammennimmt, dass da wirklich wir machen gemeinsam, ob ich jetzt zu Beginn spiele oder nachher. Also es geht viel über Gespräche, klar, und positiv verstärken, das sind so die Methodik, aber auch diese, ja, die Methodik.
Und welche Werte willst du dann in diesen Gesprächen, die du gerade angesprochen hast, den Spielern dann auch vermitteln, du als Trainer?
Ja, natürlich think the team first, das ist ein großer Spruch, ja. Also ich hatte ja das Glück, dass ich bei Red Bull dann viel Kontakt hatte zu Gérard Houllier, der auch Liverpool trainiert hat, der dann auch bei Red Bull für die verschiedenen Clubs verantwortlich war, ein großer Trainer auch mal, wenn auch nicht so erfolgreich, Trainer der französischen Nationalmannschaft Anfang der 90er. Und er hat think the team first, also mit diesen, wenn man das schafft, das ist das Schwierigste, sagt man so leicht, die vier Wörter. Aber wenn man das schafft, jeder Spieler, auch wenn er zuerst mal auf der Bank sitzt, dann ist man schon weit. Ja, und ich glaube, das ist ein großes Thema, weil dann es gibt in der Mannschaft 6, 7, 8 klare Stammspieler, die, wenn sie fit sind, spielen, denke ich. Und dann gibt es aber mit den 5 Auswechslungen noch mehr Spieler, die halt immer durchwechseln. Es gibt sicher auch Spieler, die noch nicht so weit sind. Und deshalb, wie hält man die Jungs da richtig zusammen, die wenig spielen oder vielleicht auch mal eine gewisse Zeit gar nicht spielen?
Wie hältst du genau die bei Laune?
Ja, mit Gesprächen. Das geht auch nicht immer so einfach. Aber indem man ihnen Aufmerksamkeit schenkt, indem man sie auch reden lässt, indem man ihnen weiter das Gefühl gibt, auch echt das Gefühl gibt, dass sie wichtig sind, dass sie dazugehören, dass man sich auch um sie kümmert mit Videoanalysen, mit sonstigen Gesprächen. Und genauso wie man sich um die Spieler kümmern muss, mit Gesprächen, wo man meint, die können alles richtig machen, muss man sich vor allem mit Ersatzspielern kümmern. Das sage ich jetzt so leicht daher. Das ist natürlich immer, da muss man dran denken. Und ich bin wirklich der Meinung, dass man immer noch zu wenig Gespräche führt. Und ich glaube schon, dass ich zu denen gehöre, die viele führen. Aber ich glaube, wenn man das kann, und das ist halt meistens unser Job, dann tut es dem Spieler gut, ohne dass man natürlich, man muss schon echt bleiben. Ja, das spürt ein Spieler ganz, ganz schnell, ob man irgendwelche Storys erzählt, ob man vielleicht auch manchmal nicht ein bisschen rumlaviert. So, wenn ich jetzt Interviews von Spielern höre, was sie immer schätzen an Trainern, ist schon Ehrlichkeit, Offenheit. Das sind große Begriffe, aber dass man Spielern ganz klar sagt, wo sie stehen, aber auch ihnen immer versucht zu helfen.
Hattest du denn in deiner langen Arbeit als Trainer, das sind schon einige Jahrzehnte, aber auch mal den Eindruck, verdammt, jetzt habe ich den Spieler verloren?
Ja. Aber auch, ich weiß nicht, ob ich jetzt konkrete Beispiele, nein, es waren nicht viele, glaube ich, aber es geht schon, wo man dann einfach sagen muss, du hast alles versucht, aber das geht jetzt in diesem Kontext nicht, das kann schon sein. Also ich glaube, man darf nicht den Anspruch an sich haben, dass man alles schafft. Ja, ich war in meinem ersten Leben, war ich 20 Jahre Gymnasiallehrer und dann in meiner Anfangsphase, es war in Stuttgart, hatte ich auch junge Menschen, wo bei einem klar war, dass er mit Drogen zu tun hat und da auch abhängig war. Und ich mit meinem Idealismus habe gedacht, hey, ich schaffe das mit vielen Gesprächen und ich bringe den von diesem blöden Stoff weg da. Und ich habe wirklich viel Zeit investiert und auch viel Herz und auch Gefühle. Aber ich muss dann irgendwann mal sagen, nein, ich schaffe es nicht. Und so kann es auch manchmal sein bei Fußballern, dass man einfach an manche nicht rankommt oder dass die auch zumachen und sagen, hey, das kann schon sein. Ja, ich denke, es war nicht oft der Fall, aber da muss man dann schon so selbstkritisch sein, dass das manchmal der Fall ist, dass es halt einfach mit einigen wenigen Spielern nicht klappt. Im Profifußball ist dann nicht immer so, dass die dann gleich weggehen. Das geht leider nicht immer. Das ist dann eine weitere große Herausforderung. Im Profifußball, im Amateurfußball wäre das sicher anders, aber im Profifußball, die sind weiter da. Die sind weiter im Training. Ja, das ist sicher nicht ganz einfach.
Ja, ist dann die Frage, ob man das dann einfach als Trainer akzeptieren muss, dass man halt mal jemandem nicht helfen konnte, oder gibt's ein Learning, dass man als Konsequenz vielleicht dann beim nächsten Mal, falls es nochmal so eine Situation geben sollte. Gut, die mit dem Drogenabhängigen war bestimmt eine absolute Extremsituation und auch eher ein Einzelfall. Aber versucht man dann Konsequenzen aus den alten Situationen dann auch zu ziehen, um die für neue anders zu machen? Oder sagt man dann einfach, ja, ich konnte ihm jetzt halt einfach leider nicht helfen, ist halt leider so gewesen?
Nein, es gibt sicher immer Lerneffekte, wenn man sich da selber reflektiert. Und die Lösung ist dann auch da, vielleicht in zwei Dingen. Erstens in Gesprächen, dass man weiter an der Kommunikation festhält und dass man auch dann weiter konsequent bleibt und seinen Überzeugungen treu bleibt. Ja, das ist mein Learning. Nicht immer versucht, allen recht zu machen oder so, sondern sagen, hey, so ist, ich bin da überzeugt und dann auch konsequent diesen Weg gehen. Das ist mein Learning, wie du es genannt hast jetzt, aus diesen Erfahrungen, wenn dann beim Spieler das vielleicht nicht mehr geht. Also Gespräche und konsequent bleiben und auch überzeugt bleiben von den eigenen Ideen. Ja, das ist sicher wichtig für uns Trainer, ob es jetzt taktisch ist oder ob es jetzt pädagogisch ist, wie man eine Mannschaft führt oder wie man auch mit Einzelnen umgeht, da nicht irgendwie versuchen, alles zu machen, sondern konsequent und überzeugt von dem, was man, ja, von seiner eigenen Idee.
Gespräch ist das nächste Stichwort, nämlich Bewerbungsgespräch. Du hast vorher gesagt, dass in Tour hat dir das auch schon mal Türen geöffnet bei einem Bewerbungsgespräch, dass du Ausländer warst. Jetzt wollen wir aber da nochmal kurz in die Feinheiten reingehen. Für ein Bewerbungsgespräch als Trainer von oben, von der Bundesliga, Super League bis runter in die Kreisliga in Deutschland oder in die fünfte Liga in der Schweiz. Hast du einen Tipp, wie man sich als Trainer im Bewerbungsgespräch am besten gibt?
Ganz normal, wie man ist. Ich glaube, was mir nicht schwerfällt, ist einfach, dass man die Begeisterung rüberbringt für diesen Job, ja, und auch für, wenn es hoffentlich echt ist, für diesen Club. Und dann hat man eigentlich den Vorteil, wenn das wirklich so ist, wenn man das nicht spielen muss. Und das merken die auf der anderen Seite schon, ob diese Begeisterung für den Job, dieser Enthusiasmus, ob der da ist. Ich denke, das hat mir bei allem geholfen, ob das jetzt in Frankreich war, ob das Lyon war, überall eigentlich. Ja, wenn die Leute sagen, ja, das ist ein Verrückter, der liebt seinen Job, der gibt alles, der kommt jeden Tag und freut sich und lächelt und freut sich auf den Job, freut sich auf die Jungs. Die Jungs merken, dass das so meint. Wenn man das auch schon in diesem kurzen Bewerbungsgespräch rüberbringt, dann ist, glaube ich, schon mal gut. Und da braucht man jetzt nicht ausgefeilte PowerPoint-Präsentationen, die sind auch gut. Die können auch inhaltlich sicher helfen mit guten Videoclips. Da kann man schon auch Eindruck machen, das glaube ich, und die sind auch wichtig. Aber einfach im anderen rüberbringe, ich habe Lust drauf, ich liebe diesen Job. Und wenn es dann so ist, dann geht es auch. Also deshalb muss man sich nicht verstellen. Ja, deshalb kann man so sein, wie man ist. Ja.
Gab es denn auch schon mal eine Frage in so einem Bewerbungsgespräch, die du mega überraschend fandest, weil du sowas davor noch nie gehört hattest?
Ja, da kommen wir spontan, die sie mir gestellt haben hier in St. Gallen. Also St. Gallen ist ja so aufgestellt, da gibt es einen Präsident und der hat 4 Verwaltungsratskollegen, also die gleichzeitig auch Vizepräsident sind. Das war so ein Gespräch, diese 5 mit Alain Sutter, 6 Personen mit mir und einer, der einen ganz wichtigen Job hat in der Schweiz, also einen normalen Job, der hat mich dann gefragt, wie meine Frau mich charakterisieren würde. Diese Frage hat mich überrascht. Ich weiß nicht, ob das gang und gäbe ist in so Bewerbungsgesprächen oder wenn man jemanden Kandidat für eine Führungsposition da kennenlernen will oder den abklopfen will. Aber ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber ja, ich glaube, ich habe auch geantwortet, dass sie mich als jemand, der, wenn er was überzeugt ist von einer Aufgabe, von seinem Job, dass er da total drin aufgeht. Ich glaube, das habe ich gesagt. Natürlich nicht überlegt, weil die Frage von mich auch überraschend kam, aber ich glaube, das charakterisiert vielleicht auch mich und dann sicher auch viele Trainer, die diesen tollen Job dann auch mit Liebe machen. Ja.
Und hat deine Frau das dann bestätigt, als du es ihr erzählt hast, dass sie gerade auch Gegenstand des Bewerbungsgesprächs war?
ich habe es ja schon mehrfach gesagt. Ja, ja.
Und ein weiterer Tipp für solche Bewerbungsgespräche ist natürlich auch, wenn man den hat, ja, wie kriege ich das Trainergehalt, das ich gerne haben möchte? Hast du einen entscheidenden Tipp für uns Amateurtrainer auch?
Ich glaube, bei dem ersten Punkt, den wir vorher besprochen haben, bin ich viel, viel besser, dass ich wirklich authentisch meine Begeisterung für den Job vorüberbringen kann. Bei der zweiten Sache bin ich sicher nicht der Beste, aber das ist auch nicht schlimm. Die nächste Frage ist ja da ab einem gewissen Niveau, also das beginnt nicht erst in der Bundesliga, ob man jemand anderes für sich sprechen lässt, wenn es ums Geld geht. Ja. Also diese Frage habe ich mir auch meine ganze Karriere immer gestellt, ist besser, wenn du allein hingehst, dann lässt du das was für den, lässt du jemanden das für dich dann verhandeln oder besprechen. Das muss jeder für sich selber beantworten. Ich glaube, da gibt es auch keine Patentlösung. Manchmal, ich habe wirklich manchmal gewusst, hätte ich jetzt einen Berater dabei gehabt, ohne jetzt Namen von Vereinen zu nennen, hätte ich viel mehr bekommen. Und andersmal habe ich gedacht, jetzt hast du jemand gehabt, das war mir nicht so oft der Fall. Und wenn es alleine gemacht hätte, wäre es besser gewesen. Also muss jeder für sich selber abklären. Aber ich glaube, nicht nur auf dem höchsten Niveau FC Bayern, sondern auch sonst ist das sicher eine wichtige Frage. Aber auch da, wir haben den schönsten Job. Natürlich geht es irgendwie, wenn man halt das eine Haupterwerbsquelle hat, geht es natürlich auch um Geld. Aber ich glaube, Rangnick hatte mir gesagt, irgendwann kommt das von alleine. Und ich glaube, Ralf war nicht der Einzige, der das gesagt hat. Und deshalb sollte man nicht zu sehr da drauf schauen. Ich habe es so immer gemacht, seit ich im Profifußball bin, jetzt seit 20 Jahren oder auch schon davor. Und ich bin eigentlich gut davon. Ich habe da ich bereue da gar nichts, wenn ich ein paar Mal weniger bekommen habe. Ich bereue überhaupt nichts. Und wenn das ein Tipp ist, dann ist es gut.
Beim FC St. Gallen hast du einen langfristigen Vertrag unterschrieben bis 2025. Was reizt dich am FC St. Gallen am meisten?
Mich reizt zwei Dinge. Also, dass ich mit tollen Leuten zusammenarbeiten kann. Also jetzt nicht nur in der Mannschaft. Und auch Präsident, Verwaltungsrat, Sportdirektor, auch meine Trainerkollegen und auch weitergehend im U21-Jugendbereich. Das reizt mich. Das Zweite, was mich reizt, ist natürlich diese Begeisterung in dieser Region. Also man stellt sich immer als Deutscher vor, die Fußballbegeisterung gibt es nur Dortmund, Schalke, Bayern München und vielleicht noch in Stuttgart oder Hamburg. Da gibt es noch ein paar andere. Aber hier diese Region Ostschweiz, die in Winterthur beginnt, die in St. Gallen weitergeht, Richtung Bodensee, Richtung Chur, Richtung Süden, die ist wirklich, hätte ich auch nicht so geglaubt, aber die ist da. Ja, das mir vielleicht als bisschen Fußballromantiker gefällt es enorm, wenn dann ein Stadion, unser kleines Stadion mit fast 20.000 Fassungsvermögen dann annähernd ausverkauft ist und die Leute wirklich, und das sind nicht nur irgendwelche Hardcore-Fans, sondern das sind alle von Kindern bis zum emeritierten Universitätsprofessor, die dann da sind. Das freut mich und natürlich nicht zuletzt auch die Lebensqualität hier in St. Gallen, also vom Bodensee bis in die Richtung Alpen und natürlich auch vor allem eigentlich die Leute, ich fühle mich rundum wohl hier. Jetzt rein, wie man zu leben hat, natürlich gibt es immer was zu verbessern, sportlich. Ich würde auch gern mit unserer Mannschaft irgendwann mal wieder in Europa mitspielen oder klar, aber das ist jetzt nicht, ich bin auch trotzdem glücklich, auch wenn wir jetzt nicht gegen Valencia spielen in 3 Jahren im Europacup. Wenn wir das nicht schaffen, bin ich auch nicht unglücklich.
Ja, ihr habt zweimal Europa League Quali gespielt in den letzten Jahren. Was würdest du denn für den internationalen Fußball, wenn du gerade ansprichst, in St. Gallen opfern?
Also ich würde viel dafür geben, ja. Also weil das war mit das Beeindruckendste, leider bedingt durch Covid, haben wir nach unserer tollen Saison nur ein Spiel gehabt. Es gab kein Hin- und Rückspiel und dann auch die Schweiz war gerade in dem Moment beim UEFA-Koeffizient richtig schlecht, im Gegensatz zu den Österreichern, die uns da total überholt haben und gefühlt die Hälfte aller österreichischen Erstligamannschaften spielt in Europa. Und in der Schweiz waren wir Zweiter, knapp waren wir Meister geworden und wir durften nur ein Spiel gegen AEK Athen machen, das wir dann gleich verloren haben. Aber Europa ist was ganz Tolles. Ja, man lernt dann, das habe ich immer so gemacht, man lernt dann andere Fußballmentalitäten kennen, darf reisen, spielt in einem anderen Land. Also das hat auch mit der Romantik zu tun, die eigenen Zuschauer begleiten einen. Wir waren in Norwegen und so. Das würde ich gern wieder erleben. Und wenn es dann sogar noch mit 6 Spielen insgesamt wäre. Und auch die erzählen davon, wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt, ob das jetzt vor allem jetzt 30, 40, 50-Jährige sind, die das schon erlebt haben. Das sind tolle Sachen. Und Ja, das würde ich gerne noch erleben, aber schauen wir mal, wie sich das entwickelt und wie lange ich noch hier bin. Ja.
Ja, wenn du den Vertrag erfüllst, sind es dann 7 Jahre FC St. Gallen. Und wenn man so lange dann bei einem Verein ist, erfolgreiche Arbeit dann auch leistet, dann weckt das natürlich auch Interesse bei anderen Vereinen. Es war zu lesen, dass du auch mit Werder Bremen gesprochen hast. Ist das richtig?
Ja, ich habe mit Verantwortlichen von Werder Bremen gesprochen. Ja, ich will das jetzt auch gar nicht leugnen und bin in gewisser Weise auch stolz drauf. Und dass ich jetzt Details preisgebe, aber es war für mich auch eine große Ehre. Und Werder Bremen war nicht der einzige Club in Deutschland in den vergangenen 2-3 Jahren. Das macht mich stolz, ohne dass ich jetzt in Deutschland bin. Aber es zeigt ja auch, dass wir hier, also nicht nur ich, sondern wir hier gemeinsam gute Arbeit gemacht haben.
Also gibt es da einen Punkt, wo wir was draus lernen können, oder warum hat das nicht geklappt?
Ja, da will ich jetzt eigentlich nicht konkret darauf eingehen, wer von wem aus das jetzt nicht geklappt hat. Ich glaube, das passt jetzt nicht. Ich kann nur empfehlen, auch wenn man vielleicht auch gar nicht weiß, ob man das dann selber macht, ja, dass man, glaube ich, schon das immer als was Bereicherndes ansieht, wenn man mit anderen Clubs dann einfach redet. Ja, klar hat man einen Vertrag unterschrieben, aber wenn jemand anruft von einem anderen Club, dann finde ich es nicht verwerflich, wenn man nicht gleich wieder auflegt, sondern einfach sagt, ja, was ist euer Projekt? Was macht ihr? Wie stellt ihr euch das vor? Was sucht ihr für einen Trainer? Und dann kann man immer noch sagen, nein, im Moment passt das nicht für dich. Aber man braucht ja nicht drum herum reden, man fühlt sich jetzt auch geschmeichelt, wenn andere Clubs dann auch Interesse bekunden, wie auch immer, ob sie direkt oder über jemand anders. Das ist halt einfach so. Und also da Dinge mitnehmen, und ich würde es jetzt gar nicht als Verhandlungen bezeichnen. Also jetzt bei Werder Bremen ist wieder was anderes, aber einfach Dinge mitkriegen und so, wie andere das sehen. Ich glaube, das kann bereichernd sein, und ich sehe das jetzt auch gar nicht gegen den eigenen Club. Also man muss nur, und das kann ich von mir immer behaupten, ich glaube, das ist auch mein Learning, ist schon immer gewesen, das konnte ich schon immer, dass man ja, sich da wohlfühlt und immer alles gibt und sich jeden Tag darauf freut und nicht denkt, ich müsste jetzt woanders sein. Also das habe ich wirklich noch nie gedacht. Da ist St. Gallen viel zu schön, und sind auch die Leute, mit denen ich arbeite, zu gut. Also ich kann mit denen immer, auch vor allem mit den Verantwortlichen, das ist dann schon toll, wenn man da das Vertrauen hat. Wir waren ja auch nicht immer, gut, in der Schweiz ist das automatisch so, dass man gleich immer manchmal hinten schauen muss, dass man noch drin bleibt in den vergangenen Jahren. Aber wenn man dann einfach, wenn überhaupt nicht mal ansatzweise über den Trainer diskutiert wird, der kann noch so viel Fehler machen, wir alle machen Fehler, aber so dieser Automatismus, jetzt muss man auch mal über den Trainer reden. Also das sehen wir, glaube ich, in St. Gallen schon vorbildlich. Das kann ich jetzt eigentlich nur jedem Kollegen wünschen. Das ist gut, wenn man das spürt und wenn man dann denkt, oh je, heute muss man gewinnen, sonst schauen sie dich raus.
Ja, so wie das in der Bundesliga deutlich öfter der Fall ist als jetzt in der Super League in der Schweiz. Apropos Bundesliga, wird die Bundesliga dich dann reizen? Oder ein ganz verrückter Trainerjob am Ende der Welt?
Ja, es gibt zwei Dinge. Also dadurch, mit meinem französischen Hintergrund, gibt es natürlich auch immer ganz exotische Anfragen. Also ob das im Golf ist, ob das Katar, sonstige Länder sind. Es geht dann bis Saudi-Arabien oder so. Und ich hatte ja auch schon Anfragen aus China. Aber ich glaube, das ist nichts für mich. Aber ich kann mir schon vorstellen, irgendwo im Ausland, ich bin ja jetzt auch im Ausland, da nochmal irgendwann, jetzt bin ich auch nicht mehr der Allerjüngste, aber da irgendwann mal eine Aufgabe anzunehmen. Und natürlich kann ich mich wirklich, das können, glaube ich, nicht viele, aber ich kann mich als Kind der Bundesliga bezeichnen, weil ich nämlich genau in dem Jahr, wo es losging, bin ich geboren. Und ich habe früher mit meinem Opa immer heute im Stadion gehört, beim Bayerischen Rundfunk war das und später dann im Süd. Also ich bin schon Bundesliga, klar, ob das jetzt die erste, mittlerweile auch die zweite ist. Ja, das ist natürlich immer faszinierend. Ich kann mich erinnern an, ich weiß gar nicht, wie es heute heißt, am Müngersdorfer Stadion oder natürlich auch in Stuttgart die Stimmung oder in Dortmund, in Hamburg, in Bremen. Ja, das sind dann schon Dinge, die man als Trainer schon, ja, die man wünscht, wo man in eine Art Flow kommen kann, auch als Trainer. Ja, natürlich ist das immer ein Thema, aber ich fühle mich wohl, und wir haben schon noch Aufgaben, hier in St. Gallen. Und ich gehe jeden Tag. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste für uns Trainer, ob man jetzt unten trainiert, jetzt ein bisschen tiefer, dass man mit Lust zu dem geht, dass man sich aufs Training freut, auf die Jungs freut und da was gemeinsam entwickeln. Also das kann überall sein, ja, egal jetzt auf welchem Niveau. Und ich habe das Glück, dass ich jetzt da meinen Beruf draus gemacht habe und in einer tollen Region bin.
Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ja, absolut. Du hast aber, was ich sehr spannend an deiner Vita finde, eben nicht nur viele Jahre als Cheftrainer gearbeitet, sondern auch als Co-Trainer, auch als Spielertrainer. Und diese verschiedenen Facetten, die sind so spannend, dass wir da gleich im nächsten Teil drüber reden werden. Ganz, ganz lieben Dank, lieber Peter Zeidler, dass wir dir bis hierhin in den Kopf des Trainers schauen durften. Und gleich geht's dann weiter im nächsten Teil eben mit der Thematik Spielertrainer. Den gibt's natürlich im Amateurbereich immer noch sehr häufig. Und da sind wir gespannt, wie deine Erfahrungen in dieser Position waren und was der Kreisliga-Trainer oder der Fünftliga-Trainer in der Schweiz von dir da lernen kann. Danke, Peter Zeidler.
Danke auch. Hat Spaß gemacht.
Danke, tschüss.
Ciao.